Was sind die höchsten Kosten im Vertrieb? Übrigens, es geht nicht um Vertrieb in dieser Folge. Was sind die höchsten Kosten im Vertrieb? Die Kosten der verlorenen Chancen, die Opportunitätskosten. Weißt du, was die höchsten Kosten sind für einen Unternehmer und Selbstständigen? Die Kosten von den Dingen, die du nicht weißt und die dich dann kalt erwischen. Sei es Finanzen, sei es Steuern, sei es Recruiting, sei es Mitarbeiterführung und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, wenn du sie nicht weißt, dann kostet dich das ein Vermögen. Du stellst eine falsche Führungskraft ein. Und diese Führungskraft macht jetzt 6 Monate ihr Business. Die stellt in der Zeit 15, 20 andere Leute ein, von denen du 80% nachher nicht gebrauchen kannst. Diese eine Fehlentscheidung kostet dich sechsstellig, satt sechsstellig, diese eine Fehlentscheidung. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jemanden fragen kannst. Das ist dann bei mir die Jetstream, bei mir das Mentoring-Programm, die Akquise-Maschine oder Bestseller-Coaching. Das sind solche Programme, wo du mich und meine Mitarbeiter und andere Experten fragen kannst. Und die helfen dir, dass du diese Fehler nicht machst. Und dann gibt es ein Programm, mittlerweile 100 Folgen davon, nämlich der Unternehmerbaukasten. Das machen in der Operativen Sascha Driesch und Burkhard Küpper. Und Unternehmerbaukasten, dann weißt du schon, für wen es gedacht ist. Und die kümmern sich darum, dass du diese verdammten Fehler, weil du Dinge nicht weißt, nicht machst. Es gibt kein Unternehmertum in der Schule. Du lernst das dort nicht. Und selbst wenn du BWL studierst, wirst du diese pragmatischen Dinge einfach nicht lernen. Die lernst du nur dann, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast. Oder du lernst es dann mit Schmerzen, wenn auf einmal der Schaden eintritt und du das Problem lösen musst. Aber es ist ja viel cleverer. Konfuzius vor 2.500 Jahren hat gesagt, es gibt 3 Wege erfolgreich sein. Durch Nachdenken. Durch Nachdenken ist noch keiner erfolgreich geworden. Zweitens, durch selber ausprobieren. Das willst du nicht. Das kostet dich viele Emotionen, viel Geld, viel Zeit. Und das dritte ist, durch Nachmachen. Der Unternehmerbaukasten ist etwas zum Nachmachen. Du hast Profis, die dir genau sagen, was Sache ist. Und in diesem Video habe ich den Burkhard Küpper zu Gast. Lieber Burkhard, willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
100 Folgen. Ich hätte gerne mal eine Anekdote. In 100 Folgen mit Sascha Driesch, was war so ein Erlebnis, wenn ich sage, was ist dieses eine Erlebnis, was dir sofort einfällt?
Ich muss sagen, da sind so viele Unternehmer drin. Man ist ja so lange Zeit zusammen, da ist nicht nur ein Ereignis. Da kann ich, also wirklich, da sind so viele tolle Geschichten, die entstehen. Wir haben da Unternehmer, die reinkommen, sind branchenfremd und kaufen ein Unternehmen und sind sich gar nicht sicher, wie funktioniert das. Alle belächeln die und inzwischen sind das die Shootingstars. Die Gewinne gehen nach oben, weil sie einfach gesagt haben, okay, ich bin nicht in dieser Branche drin, aber ich habe einen Blick auf diese Branche und ich verstehe das, was dahinter steht und mache es besser. Da ist jemand, eine Frau, die hat ein Unternehmen gekauft, das ist ein ganz anderer Beruf, kauft ein Unternehmen und zieht da richtig nach vorne durch und zeigt allen anderen, ich mache es besser als der vorherige Besitzer. Ich mach's besser, als ihr alle gedacht habt und zeigt richtig. Und das ist schön, wenn du so jemanden hast, das ist eine richtig tolle Erfolgsstory. Und natürlich sagt sie jetzt, du, ich weiß viele Dinge nicht, aber ich weiß ja, wen ich fragen kann. Und so kommt sie dann rein, sagt das und das und das ist da, wie würde der mit umgehen? Und so holt sie sich quasi das alles rein. Denn machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich bin über 25 Jahre Unternehmer, du bist über 25 Jahre Unternehmer. Wir haben alle schon so viel Geld verloren durch Fehler, die wir selber gemacht haben. Und es wäre schön immer, wenn man diese Fehler jemand anders, wenn man sieht, der läuft genau auf das gleiche Problem zu, dass man dem sagen kann, mach das bitte nicht. Also da ist zum Beispiel diese eine Story von dieser Unternehmerin, wo ich sagen muss, ganz grandios. Auf der anderen Seite gibt's da immer Dinge, weil es musst du ja immer sehen, die Leute kommen ja rein, die haben ja alle einen Steuerberater. Aber die wissen ja gar nicht, wie die mit dem Steuerberater reden sollen. Die wissen ja gar nicht, welche Fragen die dem stellen sollen. Weil natürlich, machen wir das nichts vor, die sind in ihrer Sache, sind die Profis. Die sind vielleicht irgendwie Handwerker und die können etwas richtig gut. Aber dann gehen die zu dem Steuerberater und erzählt ihnen irgendwas. Und dann kommen die mit den Informationen des Steuerberaters rein und sagen, ja, aber da, da und da, das läuft, glaube ich, gerade nicht so gut. Und dann sagen sie, oh, ja, stimmt, muss ich mal fragen. Und dann geht das hin und her und hin und her. Die kommen quasi immer mit diesen Antworten dann wieder mit und stellen fest irgendwann, oh, ich habe da ein Riesenproblem jetzt gerade entdeckt. Und dann kann man es lösen. Aber man kann es lösen, bevor das Problem richtig eskaliert ist und man es dann irgendwie noch bewältigen kann. Manchmal führt es dazu, dass der Steuerberater gewechselt wird. In diesem Fall wirklich so. Manche Steuerberater sind wirklich, weißt du, wenn du einen Fehler machst, da musst du auch Rückgrat haben, musst du sagen, das ist jetzt schiefgegangen, wir räumen das auf. Aber manche versuchen dann alle möglichen Nebelkerzen zu machen. So kommt mir gerade die Geschichte von diesem anderen, der eben quasi jetzt sagt, ach nee, jetzt reicht's mir, ich will das jetzt ändern. Und der holt sich dann einen neuen Steuerberater. So eine zweite Geschichte. Oder eine dritte, du hast immer die Situation, dass du Leute hast, die sagen, okay, ich komme hier mit ganz ungewöhnlichen Fragestellungen. Wie gehe ich damit um? Ich habe hier zum Beispiel einen schädlichen Gesellschafter. Es sind mehrere Unternehmer, die haben was gemeinsam gemacht und es gibt einen, der macht einfach nicht mehr mit. Der hat sich zurückgezogen, der lebt im Ausland, der macht nichts mehr. Jetzt sagen die anderen natürlich, die übrig geblieben sind, sag mal, wir sind mal zu dritt gestartet oder zu viert. Jetzt machst du nicht mehr mit, aber es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt immer noch gleichmäßig teilen oder so weiter. Wir arbeiten hier und du machst Urlaub. Das kann ja nicht richtig sein. Und wie man aus so einer Falle rauskommt, wie man das genau regeln muss, und das haben wir eben auch dann auch mit begleitet. Und jetzt ist es so, jetzt ist der andere raus. Die Anteile werden jetzt auf die anderen Teilnehmer verteilt und das Unternehmen knallt jetzt richtig durch die Decke. Aber man musste diesen einen, diese Blockade wegnehmen, weil in dem Augenblick, wenn da drei oder vier arbeiten und einer macht nichts, dann blockiert das die anderen natürlich auch. Dann sagen die, warum soll ich mich jetzt anstrengen? Ich arbeite ja für den anderen die ganze Zeit mit und der macht einfach nur blöde Sprüche oder macht uns die Ärger und so weiter. Der muss erstmal weg. Und das ist wie, als wenn man so ein Pfropfen entfernt hat und plötzlich knallt das Ding richtig nach vorne. Und das sind die schönen Dinge, die passieren, wenn man jemanden hat, wo man sagen kann, ich habe hier ein Problem, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umzugehen habe. Und das sind ja alles auch gestandene Unternehmer, die da sind. Ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt Unternehmer sind, die jetzt gerade morgen das erste Mal anfangen, sich irgendeine Frage zu stellen, sondern die machen ihren Job auch schon 20 Jahre und sagen, aber ich habe hier ein Problem. Wir haben da jetzt überlegt, wir haben mit dem Steuerberater gesprochen, mit dem Unternehmensberater gesprochen und. Wir kommen da nicht raus und denen kann man eine Lösung bieten. Also das ist schon schön. Dieser erste Fall, das ist die Unternehmerin, die etwas kauft, wo man sagen muss, man kann diesen Kauf begleiten, wo man sagen muss, hier ist es richtig toll. Das zweite ist so die Story von dem Unternehmer, der sagt, ich habe ein Unternehmen, aber irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin und man gibt ihnen Informationen und irgendwann stellt er fest, einen Blick, da läuft irgendwas verkehrt, man kann es reparieren. Oder das dritte ist, der hat Ärger in einem Gesellschafterkreis und dann helfen wir ihm einfach, wie man diesen Ärger bewältigen kann. Und am Schluss sind auch alle zufrieden. Derjenige, der raus ist, ist auch zufrieden. Ist jetzt nicht so, als wenn man jetzt irgendwas gemacht hat, wo man den anderen dann in eine Situation bringt, dass er damit nicht zufrieden ist. Aber man hat schon mal klar auch die Positionen mal abgesteckt. So auch mal klar dann Kante bezogen, was ist wie und wo sind die Optionen, wie kann man vorgehen. Sehr, sehr spannende Themen. Wir freuen uns immer, wenn wir den Menschen einen Teil unseres Wissens weitergeben können und sehen, wie das dann auch funktioniert.
Ja, ist ja bei mir im Mentoring-Programm genauso. Die Formate sind ja sehr vergleichbar. Nur ihr habt halt ganz andere Themen. Absolut.
Ja, genau. Wir haben einfach keine. Also natürlich haben wir Erfahrungen zwischenzeitlich vom Thema Marketing, Vertrieb, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist etwas zum Thema Steuern, zum Thema Betriebswirtschaft, zum Thema Unternehmensführung zu sagen. Das sind Sachen, die dann gekommen sind, wie so ein Kaffee mit Steuern belegt werden muss, ist so ein Unternehmer. Und dann muss man durchsehen, wie das Finanzamt macht. Das ist wirklich so peinlich. Dann geht's darum, ist der Kaffee mit Milch und ist die Milch eine Kokosmilch oder ist eine Mandelmilch und wie ist der prozentuale Grad und so weiter. Und wenn man das dann alles offensichtlich macht, dann kann man einfach nur noch drüber lachen. Dann muss man einfach feststellen, wir wissen, warum Deutschland so viele Probleme hat. Weil wir einfach das Kind mit dem Bade ausschütten. Statt dem Unternehmer mal einfach ein bisschen das Rückgrat zu geben und einfach zu sagen, einfach mach mal und so weiter, besteuern wir den extrem hoch oder machen es super kompliziert, dass der echt nur jemanden beschäftigen muss, nur damit er die komplizierten Regeln einhalten kann. Das ist alles nicht so. Ich vertrete ja sogar die Auffassung, weißt du, jeder, der über 100.000 Euro Steuern in diesem Land zahlt, der sollte einfach eine Fastlane bekommen. Überall, wenn er zur Behörde geht, sagt er einfach, ich bin einer von denjenigen, die das Land hier ausfinanzieren und der hier viel macht. Bitte behandle mich bevorzugt, weil ich möchte gern diesem Land helfen, aber ich kann mich nicht in die Reihe von all denen ein, die das Land nur belasten, sondern ich möchte gern einfach, und das wäre mal eine tolle Sache, wenn man sagt, du bist halt ein Vorzeigeunternehmer, du kriegst halt irgendwie einen Haken dran und dich behandeln wir bevorzugt. Das wäre mal was, wenn die Politik das einsetzen könnte, da würde ich mich total drüber freuen. Aber jetzt komme ich zur Politik immer. Ja, es ist so ein bisschen, man sieht einfach manchmal, welche blödsinnigen Regeln wir haben. So Anekdote, das kannte ich selber gar nicht, Leiterverordnung. Man muss, wenn man eine Leiter im Unternehmen hat, eine Verordnung darüber haben und muss die Leitern so und so häufig testen und überprüfen, damit man eben alles das tut, damit auch nichts passieren kann. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt 25 Jahre lang Unternehmer. Also ich habe noch niemals eine Leiter überprüft. Muss ja ehrlich mal sagen. In Zweifel, die Leiter nicht funktioniert, hast du sie weggeschmissen, hast du neue gekauft, so wie ein Unternehmer das macht. Aber eine Leiterverordnung, da sind, da kommt auf so Stories dann auch, wo man sagen muss, ehrlich, hat man gar nicht geglaubt, dass das existiert. Also ist schon lustig teilweise.
Okay, gut. Was sind die drei häufigsten Fragen, die im Unternehmerbaukasten gestellt werden von Unternehmern, die in deinen Fachbereich fallen?
Also ich glaube, die drei häufigsten, erstmal die Leute kommen mit ihrer Auswertung. Und ich erkläre häufig tatsächlich den Unternehmern, wo sie unternehmerisch stehen. Ich erkläre ihnen ihre geheime Formel, die hinter ihrem Unternehmen steht. Weil durch die Auswertung, wenn die fehlerhaft erstellt ist, sehen die Unternehmer nicht, wie die Wirkungszusammenhänge sind. Und ich versuche, den Unternehmer auf diese Stelle dann zu lenken, die wirklich wesentlich ist für seinen unternehmerischen Erfolg. Denn es gibt in der Regel bei jedem Unternehmer gibt es 3, 4 Kennzahlen, die sind zu überwachen, die haben eine hohe Auswirkung auf das Ergebnis. Klar hat alles eine Auswirkung auf das Ergebnis, aber manche Dinge, wenn ich sage mal, selbst wenn du das Kopierpapier geschenkt bekommst, hat das ja keine wesentliche Auswirkung auf den Unternehmenserfolg. Das ist völlig unwichtig. Ja, es muss einfach gemacht werden. Es gibt einen Marktpreis, kaufst du einen, fertig. Aber es gibt viele Rahmenbedingungen. Und in meinem Tätigkeitsbereich liegt, dass ich die Leute kommen mit einer Auswertung rein, dann sage ich dir, guck mal, da und da ist die Auswertung verkehrt. Erstens. Dann korrigieren wir die Auswertung der Regel. Dann als zweites gehen wir rein, sage ich dem, guck mal hier, das sind deine Grundkosten, die du hast, dein Kostenblock, den du hast, selbst wenn du keinen Umsatz machst, damit man schon mal sehen kann, okay, das ist diese Größenordnung. Da gibt es in der Regel ein paar Fehler, die korrigiert man und dann weiß man schon mal, so viel Kosten habe ich. Und dann sagen wir, okay, dann geht es nächstens auf mich rein und sagen, das ist dein Wareneinsatz. Den muss man auch korrigieren, weil viele da Fehler im Wareneinsatz haben, weil die den Wareneinkauf gleich Wareneinsatz haben, aber das will ich jetzt gar nicht so tief ausführen. Dann weiß man, wie viel Wareneinsatz sie haben. Dann können wir den als nächstes ausrechnen, wie viel Umsatz brauchst du mindestens, damit du break-even bist und was würde rauskommen, wenn du den verdoppelst? Und dann bauen wir denen die Formel, diesen Dreisatz auf. Ich habe das an Umsatz, das an Warenansatz, das für mich an Personalkosten, das an Gemeinkosten, dann kommt das raus. Und damit man sagen kann, wenn du jetzt nach vorne kommen willst, musst du da, da und da hast du Einwirkungsmöglichkeiten. Konzentriere dich als Unternehmer in deiner wertvollen Zeit bitte nur auf die drei. Bitte kein Mikromanagement. Kümmere dich nicht um alles. Versuch wegzudelegieren an Mitarbeiter diese Dinge, die keine große Auswirkung auf dein Betriebsergebnis haben und konzentriere dich auf diese Dinge. Und das kommt mit dieser BWA. Also BWA würde ich sagen, wenn es eine Sache gibt, wo ich sagen muss, da kommen viele Dinge rein. Also dass sie mir die BWA zeigen und dann korrigiert man die und dann kommt man auf die geheime Unternehmerform, die dann eben hinter jedem Unternehmen steckt. Manchmal kommt man auch zum Ergebnis, dass man sagen muss, du musst dein Unternehmensgeschäft ändern, weil du wirst mit diesem Geschäft wirst du nicht dein Ziel, was du dir selber gegeben hast, erreichen können, weil diese Formel dazu führt, es geht halt nicht auf, es ist mathematisch nicht lösbar. Und dann helfen wir auch dem Unternehmen. Auch das, es gibt ja manchmal so frustrierende Erlebnisse, wo der Unternehmer das dann auch erkennt. Auch das hilft, weil der Unternehmer jetzt in der Situation ist, er kann jetzt heute sein Geschäftsmodell verändern, kann Dinge sein lassen oder andere Dinge tun und spart seine Lebenszeit. Wenn der 5 Jahre so weitermacht und nach 5 Jahren, dann hat er diese 5 Jahre Zeit, die sind ihn ja weg, die sind verloren und er wird vielleicht niemals mehr sein Ziel erreichen können. Das heißt, wir retten seinen Traum. Wir retten seinen Traum der Vision, das, was er hat, indem wir das frühzeitig eben quasi diese Weiche stellen und dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. BWA. Der zweite Punkt, Jahresabschlüsse. Die Leute geben mir einen Jahresabschluss und der Jahresabschluss hat ja mehrere Informationsempfänger. Zum einen ist es die Bank. Bei der Bank möchtest du so reich sein wie möglich, ja, weil du möchtest ja, dass die Bank dich mag. Ja, beim Finanzamt möchtest du gern so arm wie möglich sein, ja, weil du möchtest ja nicht, dass sie so viel Geld von dir wegnehmen. Und in diesem Spagat diesen richtigen Ausgleich zu finden oder auch zu finden, guck mal, es gibt 2 Bilanzen. Es gibt nämlich eine Bilanz für die Bank, das ist die Handelsbilanz, und es gibt eine Bilanz für das Finanzamt, das ist die Steuerbilanz. Und wie wäre es denn, wenn man mal drüber nachdenkt, guck mal, stell dir vor, es gibt Möglichkeiten, dass du in der Handelsbilanz besonders reich bist und gleichzeitig in der Steuerbilanz besonders arm bist. Wie schön wäre das denn? Und diese Möglichkeiten zeigen wir denen dann auch, wie man das machen kann. Es gibt nicht so viele, muss man dazu sagen, aber es gibt sie. Und das kann man halt als Unternehmer auch nutzen. Und das ist dann natürlich auch wertvoll, weil jetzt hat der Unternehmer die Möglichkeit, er kann gegenüber seiner Bank bessere Konditionen bekommen, mehr Kredite beantragen, was auch immer, und gleichzeitig eben seine Steuerlast reduzieren. Und das ist halt auch wichtig. Gerade auch, wir sind in einem, sag ich mal einfach, in einer sehr intensiven, volatilen Wirtschaftsphase. Das heißt, die Bewegungen nach auf und unten, die sind sehr, sehr stark in vielen Branchen. Das heißt, viele Branchen haben sehr große Umsätze, danach sehr niedrige Umsätze und so weiter. Und in dieser Zeit, man muss sich besonders gut aufstellen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man den Jahresabschluss kontrolliert. Weil der Jahresabschluss ist im Ergebnis nachher, wenn man so will, die Rechnung, war es gut oder war es nicht gut, was ich gemacht habe. Das ist das Bild. Und dann erklären wir das auch oder ich versuche das zu erläutern, woran es eben ist. Also der zweite große Baustein, der in meinen Bereich fällt, sind eben die Jahresabschlüsse. Der dritte Bereich, wo ich sagen muss, der unheimlich wichtig ist, es gibt viel mehr Bereiche, aber wenn ich so drei rausnehmen will, BWA, Jahresabschluss, der dritte Bereich, das ist die Unternehmensstruktur. Und Struktur heißt, in welcher Unternehmensform betreibe ich mein Unternehmen, wie gliedere ich mein Unternehmen auf und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, fast jeder ist in einer suboptimalen Struktur. Ich kann auch erklären, woran das liegt, weil der Steuerberater in der Regel nur die Informationen verarbeitet, die er vom Mandanten bekommt und diesen Impuls nicht zurückgibt, zu sagen, warum änderst du nicht das, dann hast du ein besseres Ergebnis dort. Und das ist meine Aufgabe. Ich gebe mal ein Beispiel, damit man das ganz konkret machen kann. Du hast die Situation, wenn du ein Einzelunternehmer bist und dann hast du, wenn du alleine bist, also wenn du ledig bist, hast du deinen maximalen Gewinnlevel, also den maximalen Steuerlevel erreicht zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Ab dem Zeitpunkt zahlst du maximal 4 Steuern. Wenn du noch Kirchensteuer zahlst, 48,09% von all dem, was danach ist, ist weg. Das heißt, du hast vor 70.000, steigerst deinen Gewinn auf 140.000 Euro, hast du 70.000 Euro mehr. Und von den 70.000 Euro, ich sag's mal einfach gerechnet, sind 50%, sind 35.000 Euro weg. Ja? Und der Rest ist dann in Forderungen und so weiter gebunden und so weiter. Wenn man aber jetzt sagt, einen Blick, guck mal, dieser Unternehmer, der könnte sein Unternehmen ja auch als GmbH betreiben, dann würde von dem darüberliegenden Teil nicht 50%, also 48,09% weg sein, sondern nur 25-30%. Das heißt, er spart einfach dann diese 15% eben ein. Und die 15%, die liegen ja im Ergebnis auf dem Konto. Und wenn sie auf dem Konto liegen, kann ich damit operieren. Ich kann vielleicht meine Rechnung früher bezahlen und Skonti-Gewinne machen. Oder ich kann investieren in eine Fortbildung. Oder ich kann investieren in den Kauf eines Unternehmens. Aber wenn ich das Geld nicht auf dem Konto habe, dann habe ich die Opportunität nicht. Und das beklage ich in Deutschland. Ich will jetzt nicht so sehr politisch werden, aber in Deutschland wird viel zu viel abkassiert vom Staat. Und damit wird entgegen den anderen Ländern den deutschen Unternehmen einfach die Luft genommen, damit sie expandieren können. Wenn ich, man muss das ja nicht gut finden, aber sehe, es gibt andere Länder, wo wenig Steuern gezahlt werden. Der Unternehmer, der in dem anderen Land ist, hat ja alles das, was er nicht an Steuern zahlt, ja gegenüber dem deutschen Unternehmer im Vorteil. Das heißt, der baut ja viel schneller Strukturen auf, weil der deutsche Staat einfach alles wegnimmt. Und wenn man aber jetzt versteht, dass der Staat das auch erkannt hat und einem Möglichkeiten gegeben hat, dass man auch selber weniger Steuern zahlt, wenn man mit dem Unternehmen dann in Deutschland verbleibt, dass der Staat ist da jetzt auch natürlich eigennützig, sagt, ich gebe dir die Möglichkeiten, hier weniger Steuern zu zahlen, aber dann musst du hier bleiben. Ja, so. Und dann kann man das in Deutschland auch erreichen. Und ein bisschen, ich will nicht sagen angleichen, aber zumindest eine gewisse Marktgleichheit erreichen. Und wenn man das nicht tut, hat man einfach einen strategischen Nachteil. Wenn du ein Unternehmer bist, der, keine Ahnung, in Zypern sein Unternehmen hat, der zahlt da, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, 12-15% Steuern. Du bist in Deutschland, zahlst 50% Steuern, hat der 35% mehr Marge. Das heißt, vor 100.000 Euro Gewinn hat er 35.000 Euro mehr übrig. Du bist dem ja massiv unterlegen. Wenn der 10 Jahre operiert, hat er 350.000 Euro mehr Cash, den er gegen dich einsetzen kann. Und da muss man einfach seine Struktur einfach verändern. Und das ist halt einfach, das können alle machen. Das ist halt in Deutschland, das Gerüst ist so aufgebaut, jeder darf alles machen. So, die Regeln sind vordefiniert worden. Und deswegen ist die Unternehmensstruktur so wichtig. Und dann auch nochmal so ein kleiner Punkt, damit alle hier so ein bisschen was mitnehmen können. Viele Steuerberater sagen, eine Holding lohnt sich nicht für dich. Ja, ja, in meiner Welt ist die Holding ein ganz wichtiger Baustein, den man einbringen kann. Und dann sagt der Steuerberater immer, ja, wenn du das Geld ausschüttest, kostet sie auch 26,38%. Und dann mal drei Gedanken dazu, weil das einfach eine völlige Fehlannahme ist. Erste Situation ist, wenn ich das Geld nicht rausnehme, also drin lasse, in Aktien investiere und die sich vermehren, heißt das, solange ich das Geld nicht rausnehme, habe ich mehr Geld drin gehabt, dass sich schneller vermehrt. Also ich habe einfach mehr, weil einfach mehr drin geblieben ist. Diese Formel kann mir kein anderer Steuerberater erklären, warum das nicht ein Vorteil sein sollte. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich stelle jetzt eine Steuer fest, die ich nicht zahlen muss. Selbst wenn ich die 50 Jahre später zahlen muss, selbst wenn ich den gleichen Betrag 50 Jahre Inflation dagegen gerechnet, pulverisiert ja diese Schuld weg, aber gleichzeitig hat das Vermögen die Möglichkeit, sich zu vergrößern. Das heißt, ich habe ja einen riesen Inflationsgewinn dadurch, weil die Schuld, also die Steuerschuld, die nicht verzinst wird, das ist ja eine Besonderheit, das ist eine Schuld, die nicht verzinst wird, ja, die wird einfach durch die Inflation immer weniger. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, ich friere etwas ein und zahle es 30 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre später, wird es allein durch die Inflation, weil wir durch die Inflation ja alles nach oben bewegen, wird es einfach weniger. Ja, und dadurch habe ich weniger zu zahlen. Das heißt, ich gebe dann dem Staat, Klammer auf, der dafür die Verantwortung trägt, dass die Inflation eingetreten ist, er ist nun mal derjenige, der die Rahmenbedingungen definieren kann, man kann die selber nicht definieren, geben wir den Schaden wieder zurück, sagen, ja, hättest du mal besser anders gemacht, hättest du auch jetzt mehr Steuern bekommen. So, das ist so der zweite Effekt. Und der dritte Effekt ist, und jetzt machen wir uns da bitte nichts vor, viele Unternehmer engagieren sich in ihrem ganzen Leben und setzen alles ein. Da wird die Familie vernachlässigt, da werden die eigene Gesundheit wird vernachlässigt, alles wird vernachlässigt und alles ist dann drin. Und am Schluss hat man dann, wenn man 70 ist, vielleicht, wenn man es richtig gut gemacht hat oder so weiter, oder wenn man es nur normal gut gemacht hat. Ich werde noch nicht sagen, das richtig gut wäre mehr. Aber stell mir mal vor, Unternehmer, der ist verheiratet, ist 70 und jetzt will er in den Ruhestand gehen. Und er hat vorher von mir aus ein Gehalt gehabt von 100.000 Euro. Jetzt auch nicht, wo man sagen muss, es ist jetzt, ja, das ist ein gutes Gehalt, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn man sich da jetzt irgendwie sonst was von leisten könnte. Und jetzt hat er 2 Millionen Euro da, von mir aus auf dem Konto seiner Holding. Und jetzt muss der da noch 20 Jahre von leben. Aber jetzt muss er in den Ruhestand. Jetzt kann er. Hat jetzt diese Phase, er kriegt keine neuen Einkünfte mehr. Das Geld, was da ist, muss jetzt reichen. Und jetzt ist es so, der typische Steuerberater, der nicht nachdenkt, der macht jetzt Folgendes. Der sagt, okay, du schüttest jetzt die 2 Millionen Euro aus. Da musst du von denen 26,38% Kapitalertragsteuer zahlen, also 500.000 Euro sind halt weg. Ja, das ist aber nicht clever. Wenn der die GmbH behält und einfach jedes Jahr 100.000 Euro rausnimmt, im Gesetz steht nämlich eine zweite Option drin und die wird häufig dem Unternehmer verschwiegen. Und bei der Unternehmer sie nicht kennt, nutzt er sie nicht, da steht nämlich drin, du darfst alternativ die Ausschüttung in einer privaten Einkommensteuererklärung versteuern, anstatt der Kapitalertragsteuer. Und wie ist die Regel dann? Da muss ich von dieser Ausschüttung 60% in meiner privaten Einkommensteuererklärung versteuern. Und wie sieht das in der Praxis aus? Der hat jetzt die Ausschüttung von 100.000 Euro. Davon muss er jetzt 60.000 Euro in seiner privaten Einkommensteuererklärung versteuern. Er ist verheiratet. Bei 60.000 Euro, er zahlt ja noch Krankenversicherung oder andere Dinge. Ich sag mal einfach, für 2 Personen 10.000 Euro. Ist jetzt auch keine unrealistische Annahme. Das heißt, die darf er ja noch abziehen. Weil die Versicherung hat der Staat zugelassen. Die Vorsorge, die man betreibt, die darf ich abziehen. Heißt, da muss ich noch 50.000 Euro versteuern. 100.000 minus 40%, die schon steuerfrei sind, minus die 10.000 Euro, die ich direkt durchsteuern kann, noch 50.000. Bei 50.000 Euro kommen 7.000, so und so viel Euro Steuerbelastung raus. Das heißt, der eine Steuerberater hat gesagt, du musst 500.000 Euro zahlen. Der andere sagte einfach, du musst die 7.000 Euro zahlen jedes Jahr. Also du hast jedes Jahr von den 100.000 Euro 93.000 Euro zur Verfügung. Ja, du hast ja einfach viel mehr Geld. Und persönlich verstehe ich dann einfach nicht, warum der Steuerberater nicht sagt. Jetzt sage ich, okay, jetzt wird der Steuerberater einführen, jetzt musst du aber die GmbH die ganze Zeit durchführen. Ja, dann was kostet die GmbH 2.500 Euro. Sag ich mal, 7.500 Euro Steuern plus 2.500 Euro Kosten für die Holding oder was auch immer, sind 10.000 Euro. Sind aber trotzdem, ich habe 90.000 Euro auf meinem Konto. Ist ja viel, viel mehr, als was ich sonst gehabt hätte. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, es kann mir kein Steuerberater, der dann sagt, die Holding lohnt sich nicht für dich, erklären, warum das nicht sinnvoll sein sollte. Tut mir leid, einfach dabei nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum. Das ist einfach die Nichtanerkennung von betriebswirtschaftlichen Mechanismen eben auch darin. Und deswegen kann ich jedem Unternehmer nur raten, wenn dein Steuerberater dir diese Information gibt, dass du Einzelunternehmen bist, dass du, die meiste Botschaft kommt ja, Steuer muss man ja nun mal zahlen. Wenn man diese Aussage nun mal hört, dann würde ich direkt schon einfach, ich stelle mir das so richtig vor, der Mandant steht da, hat eine Besprechung und dann sagt er, ich habe jetzt hier ein Einzelunternehmen, ich zahle jetzt 200.000 Euro Steuern, kann man da nichts dran tun. Und der Steuerberater sagt, nee, Steuern muss man nochmal zahlen. Ich würde dann wirklich sagen, okay, ich packe jetzt meine Sachen ein, packe die in meine Tasche, gehe weg und sage, vielen Dank, das war's jetzt, ich muss weggehen. Weil es unsere Aufgabe, wirklich, wir sind verpflichtet, diesem Land gegenüber verpflichtet, dem Mandanten darüber zu informieren, dass wenn er Dinge tut, er viel mehr behalten kann. Das haben clevere Leute, die unseren Berufsstand irgendwann mal geschaffen haben, ins Gesetz geschrieben, dass wir dem Mandanten in die Situation bringen müssen, dass er mehr übrig behalten muss, dass er weniger Steuern zahlen muss. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das richtig tun, dann haben wir die Situation, können wir eine richtig Delle in das Universum hauen. Wir können nämlich dafür sorgen, dass die Unternehmer nicht das Land verlassen, was momentan für viele attraktiv ist, nicht nur wegen den Steuern, sondern auch vielleicht wegen dem Wetter, was in Deutschland nicht so toll ist und vielleicht wegen der ganzen Reihe von Rahmenbedingungen, denen den Leuten momentan nicht mehr gefallen in Deutschland. Ich will das jetzt gar nicht so ganz thematisieren. Jeder hat sein eigenes Bild davon, was ihm so nicht gefällt, jeden Tag, wenn er durch die Stadt geht und so weiter. Und dann können wir aber diese Unternehmer in Deutschland halten, weil wir denen sagen, du musst nicht rausgehen, du kannst bleiben, mach nur bitte die und die Hausaufgaben und dann bleibst du in Deutschland. Und dann können wir dafür sorgen, dass morgen auch wieder Angestellte da sind, Unternehmer da sind und so weiter. Und das ist, und dafür, das müssen wir einfach machen. Das ist einfach unsere Aufgabe. So, das sind jetzt mal drei Beispiele, die so an mich herangetreten werden. Und ja, du merkst ein bisschen, das ist, es gibt nun mal, weißt du, wir können immer sagen, der Staat muss machen. Nee, der Staat muss nicht machen. Wir müssen unsere Erbe hochkrempeln. Der Staat wird nichts machen. Vergessen wir das. Bis der reagiert hat, das haben wir gesehen in der Corona-Zeit, bis der reagiert hat, der hat heute noch die Faxe, um die Mitteilungen zu machen. Er hat es nicht verstanden, ja. Und andere Länder haben in der Zeit schon Apps programmiert, die waren in 3 Monaten einsatzfähig. Wir müssen es machen. Der Unternehmer ist die wirkliche Chance, der dieses Land groß macht.
Gut, also ich glaube, jeder hört raus, mit wie viel Begeisterung du bei der Sache bist und dass du ein echter Überzeugungstäter bist in deinem Beruf. So, Unternehmerbaukasten, das ist eine Jahresmitgliedschaft. Du gehst dort für mindestens ein Jahr rein. Du hast jeden Mittwoch die Möglichkeit, mit Sascha und mit Burkhard deine Themen zu besprechen. Bitte unterschätze nicht, vielleicht hast du gar nicht so viele Fragen. Vielleicht sagst du, für mich ist das meiste klar, weil du einen blinden Fleck hast. Der blinde Fleck ist, du siehst das nicht und es sagt dir keiner. Und deshalb ist es so wertvoll, mittwochs da reinzugehen und zu schauen, was fragen denn die anderen? Was haben die anderen denn für Herausforderungen? Und dann bekommst du die entsprechenden Antworten. Und du musst gar nicht selber auf die Frage kommen. Du musst einfach da sein und du musst dir das angucken. Ja, wenn du sagst, Mittwochnachmittag habe ich was anderes zu tun, es gibt immer eine Aufzeichnung. Das ist ganz entspannt. Du kannst dir das Video angucken, du kannst dir die Audiospur angucken. Zeitversetzt. Plus, es gibt ein Archiv. In dem Archiv sind ganz viele Sachen schon abgespeichert. Also, wenn du sagst, ich brauche jetzt ganz dringend eine Antwort auf, dann kannst du in der Regel in das Archiv gehen und dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Antwort schon da sein. So, und nur wenn du es im Archiv nicht findest, dann gehst du hin und sagst, so, jetzt schreibe ich den beiden mal und guck mal, was die in meinem individuellen Einzelschicksal für Lösungen für mich haben. So, beide sind mit Herzblut dabei, über 100 Folgen mittlerweile. Das heißt, da ist auch Substanz da und die Kunden sind happy. Die Quote derer, die nach einem Jahr weitermacht, liegt, ich habe irgendwas gehört, mit 86% oder so. Also die Quote ist extrem hoch. Wenn du als Unternehmer nur einen dicken Fehler dort korrigiert bekommst, bleibst du den Rest deines Unternehmerlebens da drin, weil dich der Fehler ein Vermögen gekostet hätte. Das war's schon wieder. Wir verlinken natürlich den Unternehmerbaukasten, die Kontaktdaten zu Burkhard. Und wir haben auch den ein oder anderen Online-Kurs zusammen aufgenommen. Auch da kommen die Links in die Shownotes. Meine Empfehlung, mein Wunsch, bitte empfiehl die Folge weiter. Das geht total einfach über WhatsApp oder über E-Mail oder über Social Media. Wenn du sagst, Mensch, diese Tipps, die sind so wertvoll, das müssen andere auch mitbekommen, dann schick es in die Welt raus. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast konsumierst, damit noch mehr Menschen diesen Podcast wirklich mitbekommen und den abonnieren können. Also, vielen Dank und bis dahin, Attacke.